Herzlich willkommen bei Sichtwechsel, Schichtwechsel von Shift Changers. Ich bin Alex Barber und in diesem Podcast stehen die Menschen auf dem Shopfloor im Mittelpunkt. Sie halten nicht nur die Produktion und Logistik, sondern unsere ganze Wirtschaft täglich am Laufen. Gewerbliche Mitarbeitende, Führungskräfte und auch Experten teilen hier ihre täglichen Herausforderungen, Bedürfnisse und praktischen Lösungen für eine menschlichere Arbeitswelt auf dem Shopfloor. Lass dich also von ihren Erfahrungsberichten und Perspektiven inspirieren und zum Umdenken anregen. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Live-Folge Podcast Sichtwechsel, Schichtwechsel. Ich bin Alex, eure Host. Und heute geht es um ein Thema, was wahrscheinlich gerade viele Unternehmen betrifft und was auch auf dem Shopfloor besonders spürbar ist. In unserem Fall heute geht es darum, dass eine ganze Schicht gestrichen wurde. Und wir hören aktuell überall von Volumeneinbrüchen, von Kurzarbeit, von harten Anpassungen in der Industrie. Und oft steht dabei nicht nur die Zahl im Raum, sondern eben genau die Frage, wie wird so ein Schritt eigentlich umgesetzt? Wie wird sowas kommuniziert? Und auch wirklich, wie werden die Menschen da begleitet? Und bei Ford waren es 800 Mitarbeitende, die betroffen waren. Und genau darüber sprechen wir heute mit Janine und Cordula, die eben in dieser Phase mittendrin dabei waren. Kurz zu den beiden, dass ich sie auch mal vorstelle. Also Janine ist seit 2009 bei Ford. Sie war in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, von Marketing und Sales bis zur Projektmanagerin für produktionsnahe Themen wie altersgerechte Montage. Und seit mehr als 3 Jahren arbeitet sie als Prozessbegleiterin mit dem Schwerpunkt in der Endmontage. Und dann haben wir noch Cordula, ursprünglich Pädagogin und seit über 25 Jahren ebenfalls als Prozessbegleiterin bei Ford. Und sie unterstützte in unterschiedlichen Rollen und Bereichen von zentralen Werkstätten über vorbeugende Instandhaltung bis in die Fahrzeugfertigung mit dem Schwerpunkt unter anderem Lean Management. Also hallo Janine, hallo Cordula, schön, dass ihr dabei seid.
Hi, freue mich.
Hallo.
Sehr gut. Ich habe euch ja jetzt kurz vorgestellt, aber ich bin mir sicher, da gibt es noch mal wesentlich mehr zu erzählen. Deswegen würde ich gerne den Ball an euch abgeben und einfach die Frage, stellt euch doch bitte noch mal kurz vor und gerne auch, wie seid ihr zu Prozessbegleiterin geworden und dazu gekommen, überhaupt da mitten in diesem Prozess drin zu stecken, um den es heute geht? Wer mag anfangen?
Ich kann gerne den Anfang machen. Du hast ja schon die wichtigsten Rahmendaten genannt. Ich bin seit 2009 bei Ford in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, was natürlich ein großer Vorteil von so einem großen Unternehmen ist. Und habe dann in der Zeit auch 3 Kinder bekommen, kam irgendwann aus einer Elternzeit wieder und habe gedacht, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eigentlich nochmal ein neues Thema in Angriff zu nehmen. Und hatte in meinen vergangenen Jobs immer wieder Schnittstellen mit anderen ehemaligen oder jetzt ehemaligen Prozessbegleitern und Begleiterinnen. Und fand das schon immer total spannend, weil das bei uns eine Funktion ist, die einfach so das ganze Unternehmen eigentlich durchschaut und ganz viele Schnittstellen sowohl vertikal hat in unterschiedliche Hierarchieebenen, aber auch horizontal in komplett alle Fachbereiche des Unternehmens. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein spannender nächster Schritt. Und habe auch damals schon gedacht, ich finde, dass Themen der Organisationsentwicklung, wenn man dem Ganzen jetzt so einen Decknamen nochmal geben wird, einfach so einen ganz großen Hebel mit sich bringen, um Veränderungen auch zu gestalten und auch nachhaltig umzusetzen. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich mich in die Richtung weiterentwickeln konnte und bin jetzt seit 3 Jahren in dem Themenfeld dann auch tätig. Und im Rahmen von einem Kundenprojekt, was oder von meinem Hauptkunden, das, wie du auch eben gesagt hast, die Endmontage ist, war ich dann eben auch beteiligt an dem Stellenabbau, den wir aufgrund des Schichtabbaus machen mussten.
Super, vielen Dank. Cordula, magst du einmal weitermachen?
Ja, sehr gerne. Bei mir war das eher zufällig, dass ich als Pädagogin in der Industrie gelandet bin. Ich bin eigentlich ausgebildete Lehrerin, also Grund- und Hauptschullehrerin und vor über 30 Jahren, als ich dann fertig war, gab es gar keine Stellen. Und so bin ich in der Erwachsenenbildung gelandet. Ich wollte irgendwie immer mit Entwicklung, mit Lernen und mit Menschen vor allen Dingen arbeiten. Und das habe ich gedacht, dann mache ich das eben mit Erwachsenen. Und durch eine Weiterbildung, Personal- und Organisationsentwicklung ist mir das dann auch gelungen, in die Industrie zu kommen, beziehungsweise zu Ford. Also ich mochte gern die Werkstattatmosphäre und auch ein konkretes Produkt, worum sich halt alles dreht. Und ja, so bin ich in die Firma gekommen. Und die Arbeit ist, wie Janine auch schon sagte, immer bereichsbezogen. Also ich war, also bereichsbezogen geht's immer um das Thema Arbeitskultur, um das Thema Führung und auch um das Thema Teamarbeit. Und da war ich eben auch in der Fertigung, im Prototypenbau, im Werkzeugbau, Produktentwicklung, aber eben auch in Admin-Bereichen, wie wir sagen, zum Beispiel im Einkauf oder im Gesundheitsdienst, wo es eben um diese Themen ging. Ja, genau. Und das Thema Abbau, also wie es dazu kommt, dass ich auch damit zu tun hatte, weil unsere Arbeit, wir arbeiten eben eher mit den weichen Themen, aber die sind immer verbunden mit Zielen und Veränderungen im Unternehmen. Also nicht einfach so gehen wir da rum und arbeiten mit Führungskräften, sondern das ist immer in Verbindung mit für welches Ziel. Und hier sind es eben Kosteneinsparungsziele gewesen. Und ja, also in der Vergangenheit, wir hatten ja schon länger solche Prozesse und deswegen auch hier dann, als eine Schicht geschlossen wurde, waren wir aktiv.
Und ihr habt jetzt beide gerade schon so ein bisschen erzählt, was eure Arbeit als Prozessbegleiterin macht und für was für Dinge ihr da vielleicht auch verantwortlich seid. Unter anderem natürlich ja auch nicht nur für den Shopfloor, sondern auch administrative Prozesse. Könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen erklären, so was beinhaltet jetzt genau die Rolle der Prozessbegleiterin und vielleicht jeder von euch nochmal ein Beispiel, wo man vielleicht ein bisschen handfester versteht, wofür ihr verantwortlich seid.
Gerne. Also ich gehe gerne einmal kurz auf das Konzept ein, weil der Begriff vielleicht auch nicht ganz so geläufig ist außerhalb von Ford. Wir sind eine Abteilung zusammengesetzt aus ganz verschiedenen Professionen, schwerpunktmäßig pädagogisch oder Coaching, / organisationsentwicklungstechnisch. Und wir können von dem gesamten Werksbereichen eingekauft werden, wenn es darum geht, wir haben irgendwelche Themen, die nicht unser operatives Business betreffen. Wir haben jetzt nicht irgendwelche technischen Themen in der Fahrzeugfertigung, sondern wir möchten Teamstrukturen ändern. Wir haben das Gefühl, die Kultur, die wir hier entwickelt haben, ist nicht mehr zuträglich zu unseren Zielen. Dann können wir angesprochen werden und entweder dann über konkrete Aufträge, wenn eine spezielle Führungskraft sagt, so, ich habe das Gefühl, die Zusammenarbeit mit meinem Team klappt nicht, könnt ihr mir helfen? Dann können wir sagen, alles klar, wir arbeiten mit dir zusammen und versuchen, das Thema eben zu bearbeiten. Oder aber auch, was häufig bei uns der Fall ist, es gibt größere Bereiche, die dann ein gesamtes Wochenkontingent über ein gesamtes Jahr kaufen, wo wir dann auch wirklich eng über einen längeren Zeitraum mit den Vorgesetzten, mit den Bereichsleitern in Kontakt sind und gemeinsam immer ein bisschen eruieren, reflektieren, wie läuft der Laden eigentlich und wo gibt es vielleicht auch Baustellen. Konkrete Themen hast du nachgefragt. Letztes Jahr waren das vor allen Dingen in der Fertigung drei Schlagworte, würde ich sagen. Wir hatten das Thema Kommunikation, was ja auch immer die Kommunikation zu den Shopfloor-Beschäftigten, zu den Fließbandmitarbeitenden immer so ein bisschen ein schwieriges oder herausforderndes Thema sein kann. Wir haben da ganz viele neue Konzepte entwickelt, ganz viele neue Kommunikationskanäle getestet und dann auch evaluiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Sind da auch noch weiter dran, also das ist auch noch nicht fertig. Mehr das zweite Schlagwort Wertschätzung, weil in vielen Umfragen häufig fühlen uns nicht richtig wahrgenommen und wir fühlen uns auch wie eine Nummer und nicht wie ein wertvoller Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. So dass wir überlegt haben, wie oder mit den Mitarbeitenden dann auch gemeinsam erarbeitet haben, wie kann denn Wertschätzung tatsächlich aussehen, wie kann das geäußert werden, welche Rollen kann es da geben in diesem ganzen Thema. Und damit oder mit beiden Themen eigentlich einhergehend noch das Thema Beteiligung als Überschrift, auch mit dem Hintergrund, wir fühlen uns wie eine Nummer, wie können wir aber auch das Potenzial, das wir auch bei den Linienmitarbeitenden sehen, wie können wir das irgendwie nutzbar machen, auch wenn die in ihrem Arbeitsalltag ja an sehr starke Regeln oder Regularienprozesse gebunden sind. Genau, das waren so drei Themen.
Ja, super, super spannend. Cordula, was hast du denn vielleicht auch nochmal ein Thema, wo du jetzt in den letzten Jahren dran gearbeitet hast, was vielleicht auch so nochmal erklärt, was es ist? Obwohl, Janine, das war auch schon super, was du alles erklärt hast. Ich kann mir da definitiv mehr drunter vorstellen.
Ja, gerne. Ich muss dazu sagen, ich rede jetzt wirklich in der Vergangenheit, weil ich gar nicht mehr als Prozessbegleiterin tätig bin bei Ford. Ich habe das Unternehmen verlassen, wie so viele andere auch. Nicht als Fertigungsmitarbeiterin, sondern es gibt ja auch drumherum einen Stellenabbauprozess. Mhm. Und genau, deswegen bin ich auch raus. Aber es fühlt sich noch so ganz frisch an. Und wenn du so erzählst, Janine, dann bin ich auch wieder mittendrin. Also es ist gerade ein Monat her tatsächlich, dass ich raus bin.
Ist ja auch frisch.
Ist sehr frisch. Ja, und deswegen erinnere ich mich schon auch an so Projekte, die ich mit Begeisterung auch unterstützt habe. Zum Beispiel war das ein sehr umfangreiches Projekt für den Quality Director, also die Quality Manufacturing, also die Qualitätsabteilung, die quasi in der Fertigung für alle europäischen Fertigungsbereiche gearbeitet hat oder auch noch arbeitet. Und in Vorbereitung für Elektrifizierung. Wir haben ja jetzt ein E-Auto, was wir in Köln bauen. Und vorher hatten wir einen Verbrenner. Da muss man auch da viele Sachen beachten. Also Elektrifizierung und Digitalisierung, KI, wollte der Direktor seinen ganzen Bereich darauf vorbereiten, eine gemeinsame Vision entwickeln und auch eine Ausrichtung, aber eben mit Beteiligung aller, das durchführen, und das waren so um die 70 Mitarbeitende in Deutschland und in England. Und das habe ich natürlich auch nicht alleine gemacht, sondern das dann in Kooperation, im Team mit den Kolleginnen und Kollegen aus unserer Abteilung. So, ne? Also da ging es um Workshops, da ging es um Führungskräfte, also dass alle, die ganze Leitungsebene sich erstmal mit dem Thema befasst hat, dann Workshops machen, auch online mussten wir, da war auch noch Corona in den Ausläufern, das heißt, wir mussten da auch viele Dinge beachten, und letztendlich aber gab es da viele konkrete Ergebnisse, eine Vision, die stand, und auch ganz viele Arbeitsthemen, die der Abteilung geholfen hat, sich darauf einzulassen und vorzubereiten.
Ja, super spannend.
Ja, und dann gibt es auch so Themen, also wir arbeiten ja vom Azubi bis zum Direktor, wie gesagt, und wir haben auch für die Auszubildenden, die dann als Facharbeiter in die Firma kommen, auch so ein, für den Übergang so ein, eine ganze Woche gestaltet, also um diese Veränderung vom Azubi zum Mitarbeitenden zu unterstützen. Also es ist einfach ein bunter Blumenstrauß, kann man sagen.
Absolut. Und ich sage jetzt mal so für mich, als wir das erste Mal auch gesprochen haben, weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ja, ihr macht eigentlich das, was wir als Externe machen, macht ihr alles schon intern. Also sehr, sehr ähnlich. Genau das, was ihr so alles beschreibt, sind auch alles so Projekte, wo wir dann als Externe reingeholt werden, weil es intern diese Rolle, die ihr habt, nicht gibt. Deswegen finde ich die auch so besonders, weil sich da als Führungskraft, als einfach Unterstützung holen zu können auf so einer Basis, ist echt super. Und vielleicht noch eine kurze Frage dazwischen. Also es hört sich für mich an, ihr seid Prozessbegleiter. Wozu gehört ihr denn? Ihr gehört ihr zu HR oder gehört ihr zur Operations? Oder wo gehört ihr hin? Weil ihr macht ja auch Admin und Einkauf und so viele Themen.
Genau, also soll ich antworten? Ja, also wir sind in einer Tochterfirma der Ford-Werke angegliedert. Das ist die Ford-Aus- und Weiterbildung e.V., also als 100% Tochter.
Ah, okay.
Ist sowohl die Ausbildung als auch eben dieser Bereich Training und Beratung ausgelagert, und so, dass wir alle möglichen Bereiche unterstützen können und angefragt werden können für die Bereiche.
Okay, ja, das macht Sinn. Und jetzt habt ihr natürlich auch schon so ein bisschen auch von der Historie gesprochen, also von den Projekten, die ihr hattet, was jetzt aber den Stellenabbau angeht, mit Ausnahme von dem, über den wir jetzt gleich auch nochmal sprechen werden, hattet ihr auch erzählt, dass das schon über längere Zeit auch einen Abbau oder einen Abbauprozess gibt bei Ford. Cordula, kannst du vielleicht noch einmal uns da mitnehmen, was gab es denn eigentlich schon in der Vergangenheit und ja, wie hat das da stattgefunden oder wie ist vielleicht auch anders als im Vergleich zu dem, der jetzt erst stattgefunden hat vor kurzem?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, also vor über 26 Jahren habe ich angefangen bei Ford, da waren wir über 30.000 Mitarbeitende. Das war so ungefähr die Zahl, die ich noch im Kopf habe. Und als ich jetzt raus bin, Janine, ich, ne, die genaue Zahl weiß ich nicht, so um die 12.000 müssen das jetzt sein. Also es gab schon immer einen Abbau, das Abbauthema beschäftigt Ford natürlich schon länger, aber es ging oft sehr leise auch vonstatten durch, ich sag mal, Frühverrentungsprogramme oder so, ne? Und der Hintergrund, ich meine, wir sind in der Automobilindustrie und generell ist einfach ein riesiger Umbruch und Wandel in dieser Industrie jetzt in den letzten Jahren nochmal beschleunigt vonstatten gegangen. Und so gab es eben auch bei uns in den letzten Jahren immer wieder Abbauziele im Sinne von Aufgaben werden verdichtet, in andere Länder übertragen, sodass zum Beispiel die Produktentwicklung bei uns, die ist ja hier in Köln auch angesiedelt, davon sehr stark betroffen war, weil es woanders auch eine Produktentwicklung gab, die dann da bestimmte Kompetenzen übernommen hat. So. Und das heißt, so gab es eben Abbauziele über einen Zeitraum von zum Beispiel so 2 Jahre, 1,5 bis 2 Jahre. Und das war aber dann ein freiwilliges Programm, also ein Abfindungsprogramm. Und in dem haben wir auch als Prozessbegleiter ein Stück weit unterstützt. Und kannst du noch mal deine Frage wiederholen?
Ja, kein Problem. Ich hatte noch so ein bisschen gefragt, inwiefern unterscheidet sich denn vielleicht historisch der Abbau, der jetzt so in der Vergangenheit stattgefunden hat, im Vergleich zu dem Beispiel, worüber wir gleich sprechen, nämlich dem, wo eine ganze Schicht irgendwie gestrichen worden ist. Weil du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass es über 2 Jahre hinweg war und wie das abgelaufen ist. Das ist nur interessant einfach zu hören, auch wie es kommuniziert worden ist. Genau.
Genau, es gab halt bisher auch immer die Möglichkeit, sich intern dann eine neue Stelle zu suchen oder zu finden, indem man sich in Bereichen, die eben freie Positionen zu vergeben hatten, dass man sich da bewirbt. Da gab es ein internes Bewerbungsverfahren. So, genau, und es war nicht so ein Zeitdruck da. So, ne? Das ist ein wesentlicher Unterschied gewesen.
Ja. Okay, ja, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Wenn wir jetzt zur jetzigen Situation gehen, wie ist es denn jetzt, sage ich jetzt mal, zum letzten Stellenabbau gekommen? Wann wurde das überhaupt kommuniziert oder ist das überhaupt entschieden worden? Und was waren da so die ersten eure Ziele, sage ich jetzt mal?
Kann ich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht, um schon mal vorab die Brisanz der Situation auch deutlich zu machen, die tatsächliche Entscheidung oder die erste Kommunikation der Entscheidung von der Geschäftsführung hin zur Werksleitung war Mitte September 2025. Und zum 31.12.2025 waren die knapp 800 Leute, oder haben diese knapp 800 Leute ihren Aufhebungsvertrag unterschrieben. Das heißt, wir hatten gute 3 Monate von dem ersten Bekanntwerden, diese Schicht wird gestrichen, bis hin zu eine gesamte Schicht inklusive Meister und inklusive Bereiche, die dazu gehören, sind nicht mehr Teil des Unternehmens. Also wirklich ganz dolle komprimiert im Vergleich zu den bisherigen Programmen. Diese Entscheidung wurde, wie gesagt, dem Werksleiter Mitte September mitgeteilt und er hat dann auch direkt einen Tag später seine Belegschaft informiert. Also hat einmal die komplette Produktion angehalten und hat eine Informationsveranstaltung gemacht, um direkt und transparent zu kommunizieren und das auch niemand anderem zu überlassen, sondern auch selber vor der Mannschaft zu machen. Was natürlich keine einfache Kommunikation war, aber glaube ich auch schon mal so jetzt im Nachgang gedacht, das Ganze in gute Wege geleitet hat, sagen wir so.
Ja.
Es gab dann eine Woche später eine übergreifende Betriebsversammlung, wo dann das komplette Werk eben teilgenommen hat und wo dieses Thema dann auch nochmal kommuniziert worden ist von Seiten der Geschäftsführung und von Seiten des Gesamtbetriebsrates. Und dann haben das war dann im Endeffekt schon von der dritten Septemberwoche bis hin zum Mitte Oktober Verhandlungen stattgefunden, wie dann dieser Stellenabbau überhaupt vonstatten gehen soll. Also es gab ein Ziel mit knapp 800 Leute, sollten bis Ende des Jahres einen Aufhebungsvertrag unterschrieben haben. Im besten Falle natürlich Aufhebungsvertrag typisch freiwillig. Und dann gab es aber noch so ein paar anhängende Prozesse zu regeln, Fragen zu klären, wann sollen die dann tatsächlich das Unternehmen verlassen und so weiter. Es war dann so, dass Ende Oktober alle Entscheidungen getroffen wurden, alles klar war, wie der Abbau abzulaufen hat. Und dann hat es natürlich nochmal weitere folgende Informationsveranstaltungen gegeben. Ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt uns das wie so einen Zeitstrahl vorstellen, von Mitte September der ersten Information, bis es dann tatsächlich in eine praktische Umsetzung ging, waren es ja dann doch auch wieder 6 Wochen. Das hört sich alles kurz an, war aber in der emotionalen Situation eine harte Zeit für die Mitarbeitenden, weil die wussten, die Hälfte von uns muss gehen. Wann? Wer? War schwierig für alle. In Oktober ging es dann aber auch tatsächlich faktisch los, dass es Großgruppenveranstaltungen gab, wo dann sowohl also für die betroffenen Mitarbeitenden von der Werksleitung unterstützt durch den Betriebsrat, durch die Personalleitung, wo nochmal konkretere Informationen geteilt wurden. Es gab dann ganz viele kleinere Infoveranstaltungen zu relevanten und interessanten Themen, zum Beispiel von der Agentur für Arbeit, von unserer internen Versicherungsberatung, weil einfach ja ganz viele Fragen zu klären waren. Die Mitarbeitenden, die hier arbeiten, die sind zum Teil 30, 40 Jahre hier. Also kommen wir auch gleich auch nochmal bestimmt konkreter darauf zu sprechen, aber das ist dann eben, generell ist es keine einfache Entscheidung, aber dann auch nochmal eine Entscheidung und ein Thema, was ganz neu war, wo einfach ganz viele Fragezeichen, ganz viele Unsicherheiten da waren, ganz viele Ängste da waren.
Ja.
Genau, und deswegen wurde so früh wie möglich, so viel wie möglich kommuniziert.
Ja, also super spannend, was du sagst, auch dass das direkt gemacht worden ist und dann halt auch vom Werksleiter selber. Ich habe tatsächlich jetzt vorletzte Woche erst auch eine Solo-Folge zu Krisenkommunikation gemacht und habe auch gesagt, bei solchen Sachen ist es wahnsinnig wichtig, dass direkt von oben kommuniziert wird und nicht dann alles nochmal über Teamleiter und weiß ich was geht, sondern dass es diese direkte Kommunikation gibt. Da kann nichts verloren gehen, da kriegen alle dieselbe Information. Das ist die Wichtigkeit und auch dem, ich finde es auch eine Form der Wertschätzung auch, dass das direkt von da kommt. So, wir nehmen uns jetzt die Zeit, wir halten die Produktion an und wir müssen das jetzt besprechen. Das ist jetzt Prio Nummer 1 vor allem anderen. Ja. Ja, super spannend. Also krass auch, das ist ja eine wahnsinnig kurze Zeit. Also muss man ja auch sagen. Und da finde ich jetzt natürlich spannend, irgendwie zu hören, ihr habt's ja, also ne, Spoiler, ihr habt's hinbekommen, dass die 800 tatsächlich freiwillig gehen und jetzt halt die Frage, wie habt ihr das hinbekommen, wie habt ihr sie jetzt dabei eigentlich unterstützt, dass das auch wirklich Wahrheit geworden ist? Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt mit ganz viele Frage und Ängste, dass sie da in die Richtung unterstützt hat. Was gab's denn noch für Maßnahmen?
So schnell es dem Werkleiter möglich war, wurden wir eben auch als Prozessbegleiter ins Boot geholt und informiert. Wir haben sowieso regelmäßige Austauschgespräche und dann haben wir auch gemeinsam einmal überlegt, nachdem es war für ihn relativ schnell klar, sehr schnell klar, ich mache eine Information, so wie du es gerade gesagt hast, ganz direkt. Und dann haben wir aber überlegt, so wie kann es jetzt weitergehen, weil das Ziel war natürlich wirklich, dass sich 800 Leute frei oder knapp 800 Leute freiwillig melden und dass wir nicht in eine Situation kommen, die dann aber auch am Horizont schon gedroht hat, dass es irgendwann letztendlich dann auch zu betriebsbedingten Kündigungen hätte kommen müssen. Und wir hatten dann den Ansatz, wir möchten gerne trotz dieser schwierigen Situation, trotz der Unsicherheiten, es irgendwie hinkriegen, dass wir die Mitarbeitenden so befähigen und so stärken in ihrer Selbstwirksamkeit und in der Möglichkeit, eine aktive Entscheidung zu treffen für sich. Und das war noch nicht mal so, dass wir gesagt haben, okay, das Unternehmen muss jetzt die Mitarbeiter überzeugen, das Unternehmen zu verlassen. Das haben wir bewusst nicht getan, sondern wir haben gesagt, erster Schritt ist erstmal, die müssen überhaupt erstmal in der Lage sein, trotz der Angst, trotz des Zeitdrucks, eine aktive Entscheidung für sich treffen zu können. Und das vor dem Hintergrund, dass sie sich einfach teilweise größtenteils seit Jahrzehnten nicht mehr mit einem anderen Arbeitgeber befasst haben, weil für alle klar war, wir haben hier angefangen, wir gehen hier in Rente. Dann haben wir überlegt, wie können wir das schaffen, wie können wir die Mitarbeitenden in dieser Situation dann tatsächlich auch stärken und haben dann in einem Team von unterschiedlichen Leuten so einen 3-Stufen-Plan entwickelt. Stufe 1 und Stufe 2 kamen tatsächlich erfolgreich zum Tragen. Zu Stufe 3 ist es gar nicht mehr gekommen aus verschiedenen Gründen, aber die Stufe 1 waren die sogenannten Quick-Checks. Wir haben nämlich gesagt, gerade die Linienmitarbeitenden können wir und wollten wir tatsächlich auch nicht mehr rausziehen, in Gruppen bespaßen, obwohl das jetzt vielleicht der falsche Begriff ist, aber in trainieren zu dem Thema, wie schreibe ich Bewerbungen? Weil wir haben gesagt, das ist ein Gießkannenprinzip. Wir haben unglaublich viel schon trainiert, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende in den vergangenen Abbauprozessen. Wir wollen möglichst individuelle Unterstützung gewährleisten. Bei diesen Quick-Checks war es so, dass ich und 3 andere Kolleginnen und Kollegen sich zur Verfügung gestellt haben und über Bookings Slots angeboten haben, 30 Minuten, in denen sich die Beschäftigten einbuchen konnten, mit einer Vorabinformation, bringt doch einmal einen Lebenslauf mit, muss nicht perfekt sein, bringt einfach irgendwas mit, was ihr schon mal zusammengebastelt habt und wir schauen drüber, um eine erste Hürde zu nehmen, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben das dann auch ganz arbeitsplatznah gemacht, glücklicherweise mit einer Unterstützung der Werkleitung, die gesagt hat, gut, die halbe Stunde kann irgendwie gecovert werden, da kann jemand einspringen, die Leute können rausgehen, eine halbe Stunde gehen die in die Meisterbox, wir gehen runter, wir treffen uns nah vor Ort und schauen einfach mal drüber und gehen das Thema, machen das riesige Thema einfach mal erstmal kleiner, machen es auf eine halbe Stunde, schauen auf den Lebenslauf und gucken, was muss da eigentlich draufstehen, wie sieht das aus bei dir und wie können wir das vielleicht noch verbessern. Mit dem Hintergrund eben eine Beschäftigung mit dem Thema herzustellen, da Hürden, Hemmschwellen abzubauen. Und in Vorbereitung auf Stufe 2, die wir dann auch schon vorab kommuniziert haben. Und zwar war das eine große Jobmesse, die wir hier intern organisiert haben. Vielleicht auch nochmal spannend, Kommunikation hatte ich eben angesprochen, ist ja häufig Thema auch auf dem Shopfloor. Wie wurden dann die 1600 Leute informiert, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, weil das ist ja oft ein Knackpunkt.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ja, also da haben wir verschiedene Kanäle genutzt, um es so breit wie möglich zu streuen. Also sowohl natürlich eine Kaskadierung über die verschiedenen Führungsebenen hinweg in Regelmeetings, die sowieso stattfinden, aber auch über Kommunikationsbildschirme, die wir überall in den Hallen hängen haben, mit QR-Codes, die dann einfach über das Handy abgescannt werden konnten, direkt zu den Buchungsseiten. Oder auch über unsere interne Kommunikations-App, sodass das im Endeffekt eigentlich schnell sehr viele Leute erreichen konnte. Da hatten wir Glück, weil das hatten wir ja schon vorher alles aufgebaut.
Ja, da habt ihr vorher, was du gemeint hast, ne, in das Thema Kommunikation investiert, wie ihr die Leute besser erreicht. Und das hat dann halt natürlich genau in dem Punkt natürlich total geholfen.
Richtig.
Vielleicht bevor wir weitermachen, ich habe tatsächlich noch für zu Hause die Zuhörerinnen nochmal einfach nur ein kleines 3-Sekunden-Video, nur dass man sich mal vorstellt, wie zum Beispiel auch diese Messe ausgesehen hat. Die habt ihr ja bei euch vor Ort gemacht, ne?
Genau, die haben wir bei uns auf dem Werksgelände gemacht, ja.
So einmal nur, dass man mal sieht, wie das da aussah. Also echt cool, dass ihr das bei euch da auch organisiert habt. Wie darf ich mir da vorstellen, wie viele waren das dann einfach Unternehmen aus der Gegend, die da war? Habt ihr die dann angeschrieben, war das dann, ja, okay, wir kommen. Also das war ja dann auch alles für die sehr kurzfristig, hätte ich jetzt mal gedacht, ne?
Ja, also es war sowohl für uns sehr kurzfristig, das zu planen, als auch für die anderen Unternehmen. Aber das hat uns wirklich überrascht, was wir da für eine positive Resonanz erfahren haben. Also wir haben das nicht nur wir als ProzessbegleiterInnen alleine gemacht, sondern hatten eine gute Unterstützung von Seiten des Betriebsrats und dann auch von Seiten der EG Metall, die natürlich nochmal ein enormes Netzwerk zur Verfügung stellen konnten. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche einmal komplett über alle Kanäle diese Anfrage gestreut, auch über die Arbeitgeberverbände, so dass das wahrscheinlich gefühlt ganz NRW einmal gesehen und gehört hat. Und dann haben wir glücklicherweise sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Das passt uns gut. Wir suchen gerade. Wir kommen gerne vorbei. Wir hatten eine Messe von 2 Tagen geplant. Einmal Tag 1 für die gewerblichen Mitarbeitenden, schwerpunktmäßig dann eben aus der Fertigung. Und den 2. Tag, weil ja auch nicht nur die betroffen waren, sondern auch noch andere, oder eigentlich jeder Fachbereich, muss man sagen, einen 2. Tag für Ingenieure und Admin-Kräfte, sodass wir dann so ein bisschen sortiert haben, wer passt wohin. Und wir hatten eine ganz große Bandbreite an Unternehmen da, sowohl private als auch öffentliche Unternehmen, die dann wirklich 2 Tage von 7 bis 17 Uhr bei uns vor Ort waren. Wir haben die Beschäftigten so vorbereitet, dass sie eben mit einem Lebenslauf dann im besten Falle dorthin kommen konnten. Sie hatten eine 90 Minuten Zeit, dort einmal sich zu zeigen, zu präsentieren oder in Gespräche zu kommen. Und das hat auch das, also das unglaublich gut funktioniert, weil häufig ja auch, wie soll ich sagen, Sorgen da sind, dass gerade vielleicht Fertigungsmitarbeitende nicht ganz so kommunikativ sind oder dann nicht so gut proaktiv auf andere zugehen können. Und das war absolut gar nicht der Fall. Also das haben so viele tolle Gespräche stattgefunden. Wir haben nachher auch ganz viele super Rückmeldungen von den Unternehmen bekommen, dass die Mitarbeitenden gut vorbereitet waren. Und das war wirklich schön zu sehen. Also da sind, ich weiß jetzt leider nicht in Zahlen, wie viel da dann tatsächlich bei rumgekommen ist, wie viele jetzt da ein neues Zuhause berufliche Art gefunden haben. Aber es hat auf jeden Fall was mit der Stimmung und mit der Energie gemacht. Und das war ja das, was wir wollten. Mhm. Weg von dem nur auf den Abschiedsprozess auf Sorgen, auf Ängste hin zu, wie kann ich auch ein bisschen wieder Schwung kriegen, meine Zukunft aktiv neu zu gestalten.
Ja, super spannend. Auch was du sagst, dass man vielleicht eher so stereotypisch annehmen würde, dass die Mitarbeitenden nicht ganz so kommunikativ, proaktiv sind, vor allem wenn sie es auch lange nicht gemacht haben. Aber wenn da so eine Energie entstanden ist und ja, und dass das halt auch, ne, man will sich da irgendwie präsentieren, dann kriegt man das, glaube ich, auch hin, dass es egal, was für einen Beruf man hat, sage ich jetzt mal, dass es davon abhängig ist. Ja, super, super spannend. Jetzt ist natürlich die große Frage, das war jetzt ein konkreter Prozess, den wir durchgegangen sind. Ich finde es auch super spannend zu sehen, wie individuell ihr die Begleitung gemacht habt und eben nicht mit dem Gießkannenprinzip bei so einer hohen Anzahl und bei so wenig Zeit auch. Und dass das ja anscheinend auch sehr gut funktioniert hat, sodass ihr den letzten Schritt gar nicht machen brauchtet, vielleicht auch zeitlich nicht. Aber grundsätzlich habt ihr ja auch erfolgreich eben keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen müssen, was ja super ist. Und jetzt ja vielleicht meine Frage nochmal an euch. Was sind denn eure größten so Learnings aus dem jetzigen, aber vielleicht auch eben aus den vergangenen Stellenabbauprozesse? Und was würdet ihr vielleicht anderen raten? Cordula, vielleicht magst du anfangen. Du hast ja da echt wahnsinnig viel Erfahrung, bist wahrscheinlich absolute Expertin jetzt auf dem Gebiet, leider. Aber da habt ihr bestimmt viel gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Also ein wichtiges Learning für mich in der Vergangenheit, unser Auftrag war ja auch Leader Enablement, also sich verstärkt, um die Führungskräfte zu unterstützen in dem Prozess. Weil eben auch Führungskräfte nur Menschen sind und in ihrer eigenen Rolle da vielleicht Beratung oder Unterstützung haben möchten. Und dann sind sie auch selbst betroffen. Ne? Also das war ja immer so, die Abbauziele, die waren alle auf alle Ebenen bezogen. Und so war das natürlich auch da eine emotionale Belastung. Und deswegen würde ich auf jeden Fall, also regelmäßig die zusammenzuholen mit Infoveranstaltungen, das war wichtig. Also versorgt zu sein, eine Orientierung zu haben, wie läuft denn jetzt der Prozess genau, was wird von mir erwartet. Und dann das aber auch zu verarbeiten, individuell und emotional. Oh Gott, was mache ich denn jetzt damit? Da hatten wir Supervision tatsächlich angeboten in kleinen Gruppen bis zu 6 Managern, die sich regelmäßig treffen konnten in einem vertraulichen Rahmen mit einem Coach, also mit einem von uns, um über dieses Thema zu reflektieren. Also das sind für mich 2 wichtige Themen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ja.
Ja, spannend mit der Supervision. Also ich sage immer, das, was man am besten machen kann, ist, dass man die Leute zusammenbringen kann und dass die sich mal dazu austauschen, dass man auch merkt, dass man nicht alleine ist. Ganz häufig denkt man ja auch, dass man alleine mit den Themen ist. Und wenn das dann auch noch begleitet ist, dass da wirklich jemand, ne, wirklich unterstützen kann, den Rahmen halten kann, das ist echt super wertvoll.
Genau, das ist ja kein Thema, mit dem man sich so tagtäglich oder regelmäßig beschäftigt. Ne? Wie gehe ich damit um, wenn quasi mein Arbeitsplatz wegfällt oder meine Aufgabe wegfällt und mit dem ich mich aber super identifiziere? Und insofern ist das schon so eine ganz spezielle Situation. Ja. Vielleicht noch eine Sache, die ich ergänzen würde. Nicht jeder mag das so, ich sag mal, so ganz vertraulich im Unternehmen das zu machen. Vielleicht geht der eher nach extern. Und für diese Menschen haben wir auch so Impulsveranstaltungen angeboten. Das war digital, alles andere war in Präsenz. Also zu unterschiedlichen Themen, also Emotionen, Umgang mit Emotionen oder was stärken kann, also so in Richtung Resilienz. Das waren so halbstündige Impulsworkshops, dreiviertel Stunde so. Ja, das ging dann bis an 1500 mit Führungskräfte.
Oh wow. Mhm.
Ja.
Super. Dankeschön. Janine.
Ja, ich hatte ein bisschen vorab überlegt und würde Learnings in zwei große Punkte zusammenfassen. Jetzt vor allen Dingen von dem letzten großen Abbauprozess ist mir nochmal bewusst geworden, auch wenn die Geschäftsführung die Entscheidung getroffen hat, dass so viele Stellen abgebaut werden müssen, dass die Schicht gestrichen werden muss, hat das einen großen Unterschied gemacht, dass eben nicht der Ansatz verfolgt worden ist, Geschäftsführung gleich Werksleitung gleich Führungskräfte gegen Mitarbeitende, sondern dass man trotz oder vielleicht gerade, weil man das Thema so sehr ernst genommen hat und das auch so sehr von den Führungskräften gefühlt wurde, dass man geschaut hat, wie können wir das gemeinsam lösen und nicht, wie kriegen wir die da weg. Also das war mehr ein gemeinsames Erarbeiten anstatt von wir sichern uns und gucken, dass wir nach unten treten. Und das fand ich da ganz, ganz bemerkenswert und ganz schön zu sehen, wie empathisch, soweit es dann auch ging, trotz dieser harten Forderungen oder dieser harten Einschnitte das Ganze funktionieren kann. Und der zweite Punkt, ein Learning, ich würde schon fast sagen, den man vielleicht noch mal ein bisschen früher hätte bedenken können, aufgrund der Zeit aber auch schwierig, dass man trotz dem Druck daran denkt, es gibt auch ein Nachher. Es gibt nicht nur den 31.12.2025 und dann, puh, hoffentlich haben wir es alle geschafft, sondern was bleibt übrig? Wie gehen wir da mit denen um, die bleiben wollen? Wer bleibt hier? Wie arbeiten wir dann weiter? Das konnten wir aufgrund der Zeit nicht so gut präventiv bearbeiten oder andenken, aber das ist natürlich ein Thema, was uns jetzt gerade oder auch die nächsten Monate stark beschäftigen wird.
Ja, das glaube ich. Also wenn dann die Hälfte der Leute, sage ich jetzt mal, geht, dann geht da vielleicht mein bester Freund oder der, mit dem ich seit 30 Jahren zusammengearbeitet habe oder ja, aus unterschiedlichen Teams, unterschiedliche Leute, das dann irgendwie wieder zusammenzubekommen, kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Mit Blick auf die Uhr, ich würde vielleicht die Frage noch stellen, ich hatte überlegt, sie am Ende zu stellen, aber ich frage sie jetzt nochmal. Was macht man denn jetzt damit? Was habt ihr denn jetzt damit? Du hast jetzt gesagt, ihr hattet natürlich bei dieser kurzen Zeit nicht die Zeit, jetzt nochmal präventiv zu überlegen, was passiert jetzt mit denen, die bleiben. Aber was sind denn vielleicht nächste Schritte? Ich meine, das ist ja jetzt auch wirklich gerade erst passiert. Da seid ihr wahrscheinlich noch ganz am Anfang, die man macht, um halt mit den neu geformten Teams oder Überbliebenen, das hört sich so schlimm an, aber das ist ja eigentlich erstmal was Positives zu machen.
Ja, also jetzt, wie du schon sagst, es ist gerade irgendwie so erledigt. Manche, also wir sind noch nicht alle raus, sondern es tröpfeln auch immer noch welche, die dann jetzt nach und nach dann tatsächlich gehen, das Gros ist weg, sodass das ein bisschen gerade erstmal Brandbekämpfung tatsächlich ist und wir langsam anfangen, auch ein bisschen ja strategischer wieder zu denken und uns mit den Themen zu beschäftigen. Ein Thema, was jetzt zeitnah passieren wird, ist, dass wir die Meister, also die direkte erste Führungsebene, uns einmal angeschaut haben und geschaut haben, wer hat denn da jetzt wirklich schon lange Erfahrung und ist sicher in seinem Job und in den Führungskompetenzen. und wer ist vielleicht noch nicht so lange da und hatte vor allen Dingen aufgrund der turbulenten letzten Jahre auch noch nicht die Chance, an einer Art Führungstraining teilzunehmen. Und da haben wir jetzt eine ganze Gruppe von Menschen identifiziert, denen wir gerne ein bisschen mehr Unterstützung geben würden. Wir haben da so ein Konzept entwickelt für, das geht über verschiedene Wochen mit ganz unterschiedlichen Bausteinen, sodass sie sowohl theoretisches Wissen bekommen, aber auch Unterstützung und Begleitung in Fragen bekommen, die jetzt tatsächlich oben anliegen, sowohl innerhalb der Gruppe wie eine Art kollegialer Beratung, aber auch eben begleitet durch uns.
Mhm.
Und das Thema Personalentwicklung generell bekommt jetzt auch nochmal einen ganz neuen Boost. Also das, ja, es ist immer mal passiert und Einzelpersonen wurden dann natürlich auch weiterentwickelt. Aber dadurch, dass man jetzt schauen muss, ganz viel Wissen ist plötzlich weg, ohne dass man Wissenstransfer hätte gut gestalten können. Dass man jetzt wirklich auch ein bisschen langfristiger schaut, welche Talente haben wir überhaupt gerade? Wo könnten wir uns die vorstellen? Wo hat jemand das Unternehmen verlassen, der ersetzt werden muss? Und da wird gerade ganz intensiv an solchen Ketten gearbeitet.
Ja, super spannend. Also vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr über so ein, ich sag jetzt mal, über so ein, ja, vielleicht nicht so klassisches Thema auch so offen sprecht, wie damit auch intern umgegangen worden ist. Und ich glaube, dass einige leider auch so oder sowas Ähnliches bevorsteht in den nächsten Zeiten. Und da ist irgendwie schön zu sehen, dass man trotz der Kurzfristigkeit, was auch immer da auch passiert, dass man auch Maßnahmen und Methoden hat, das so, ich sage jetzt mal menschlich empathisch irgendwie zu gestalten und da eben wirklich auch individuell zu unterstützen, gar nicht nur Gießkannenprinzip, was ich ja auch sehr spannend finde. Und ja, danke, dass ihr so ehrlich wart und schön, dass ihr dabei wart.
Dankeschön.
Danke auch.
Alles klar, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Das war Sichtwechsel, Schichtwechsel von Shift Changers. Schön, dass du heute mit dabei warst. Du hast Anregungen, Fragen oder eine spannende Idee für die nächste Episode? Dann freue ich mich auf deine Nachricht an podcast@shift-changers.com oder schreib mir, Alex Barber, einfach direkt auf LinkedIn. Lass uns gemeinsam die besten Geschichten und Lösungen für den Shopfloor finden und den Menschen dort eine Stimme geben. Wenn dir der Podcast gefällt, abonnier uns und hinterlass gerne eine Bewertung. Und vergiss nicht, jede Veränderung beginnt mit Zuhören.